NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Ulrich Kühn und dem vielfach ausgezeichneten Schriftsteller, Bestsellerautor und Historiker Philipp Blom, der in Wien lebt und von dort aus auch mit mir spricht. Hallo, ganz herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Kühn.
Wir sprechen über Hoffnung, also über etwas, das viele verloren haben, vielleicht weil die Probleme zu groß wirken, zu vielfältig, weil sie sich in so einer rasenden Geschwindigkeit immer weiter und neu auftürmen, dass man, wenn man gerade glaubt, mal was verstanden zu haben, nach einer Nacht Erschöpfungsschlaf die Augen aufmacht und feststellt, die Welt sieht schon wieder anders aus. Und wenn ich mit meinen Nachbarn drüber spreche, dann fühlt sich das so an, als wären da sogar mehrere verrückte Welten, weil jeder alles ganz anders wahrnimmt. Kein Wunder. Was gilt denn noch für alle? Auf welcher Basis leben wir eigentlich zusammen? Wissen wir das noch? Welchen Sinn hat dieses Ganze? Auf welche sinnvolle Zukunft soll ich also hoffen in dieser Welt? Klima außer Kontrolle, massenhaftes Artensterben, KI, die mich überflüssig machen könnte, Demokratie unter Hochdruck. Was soll das werden? Sie selbst, Philipp Blom, haben vor Jahren gesagt, alles steht auf dem Spiel. Und da kommt Ihr neues Buch und heißt Hoffnung über ein kluges Verhältnis zur Welt. Sind Sie denn plötzlich zum Luther geworden? Ist das Buch Ihr Apfelbäumchen, obwohl morgen vielleicht die Welt untergeht?
Um Gottes Willen, nein, hätte ich fast gesagt. Also erstmal über Hoffnung zu schreiben, heißt ja nicht, dass man sehr viel Hoffnung hat. Aber wissen Sie, ich gebe so viel Vorträge über solche gruseligen Themen, wie Sie das vorhin gesagt haben. Und da kommt es oft vor, dass nach dem Vortrag jemand vor mir steht, normalerweise eine junge Person, und sagt, aber wenn das alles wahr ist, worüber Sie da reden, hat es dann überhaupt noch einen Sinn zu hoffen? Und nach so einem Vortrag habe ich dann 30 Sekunden und murmel irgendwas Freundliches vor mich hin und verschwinde in die Nacht. Aber eigentlich dachte ich mir, haben diese jungen Leute ein Recht auf eine echte Antwort. Und dann habe ich mir also gedacht, okay, dann nehme ich das doch mal ernst. Dann gehe ich doch mal wirklich in diese Frage rein, ohne zu sagen, macht euch keine Sorgen, es wird alles gut, sondern einfach zu sagen, wir sind ja nun sozusagen Wesen, die darauf angewiesen sind, ein bisschen Hoffnung zu haben, in eine Zukunft zu blicken, die wir für gestaltbar halten. Wie sieht denn das aus heute? Was stört diese Hoffnung? Was ist wichtig für diese Hoffnung? Wie sieht Hoffen heute aus? Und das habe ich versucht, ein bisschen zu verstehen.
Sie erzählen, dass Sie diese Frage gestellt bekommen, und man könnte natürlich gegenfragen, gehört Hoffnung denn unbedingt zu einem klugen Verhältnis zur Welt dazu? Kann es nicht manchmal ganz klug sein, Hoffnung an die zweite Stelle zu rücken und erstmal radikal Bestandsaufnahme zu machen, mit allem Gefühl und allem Verstand, und dann mal sehen, ob überhaupt noch Hoffnung möglich ist?
Ja, das ist ganz wichtig, dass man das macht. Das versuche ich ja auch am Anfang des Buches zu machen, zu sagen, wir sind in einer sehr schwierigen Situation und dies ist die schwierige Situation. Und dann muss man sich überlegen, wie gehen wir um mit dieser schwierigen Situation? Und wenn Sie sagen, hat es überhaupt Sinn, Hoffnung zu machen, wissen Sie, das Einzige, was wir sicher wissen über unser Leben, ist, dass wir irgendwann tot sind. Also es geht ja nicht darum, sich Hoffnung zu machen, dass alles auf ewig immer gut sein wird, sondern es geht darum, wie wir dieses Leben sinnvoll gestalten können. Und ich glaube, wenn man glaubt, dass man sein Leben sinnvoll gestalten kann, dann kann man hoffen auf was. Und wenn man den Glauben eigentlich verliert oder gar nicht erst gekriegt hat, und das liegt, glaube ich, auch viel an den Gesellschaften, in denen wir leben, dann wird es ernsthaft schwer mit dem Hoffen. Denn viele Menschen verwechseln das Hoffen mit Optimismus. Also es wird sowieso alles gut, oder mit so einer Art Verbraucherrecht auf eine gute Zukunft. Alles, was ich habe, da habe ich sowieso Umtauschrecht und kann es einklagen und zurückgeben. Und dann, wenn mir meine Zukunft nicht gefällt, kann ich das auch machen. Und das ist es eben nicht.
Sie haben gesagt, ein Buch über Hoffnung zu schreiben ist nicht gleichbedeutend damit, dass man sehr viel Hoffnung hat. Fragen zu stellen, Nachfragen, ist auch nicht gleichbedeutend damit, dass es die eigenen sind. Und ich provoziere deswegen mal mit einem kleinen Bild. Hoffnung ist vielleicht die Möhre, die mir hingehalten wird, damit meine Sehnsucht auf Trab bleibt. Du sehnst dich nach etwas, das es noch nicht gibt, zum Beispiel Unsterblichkeit. Und solange diese Möhre Hoffnung vor dir baumelt, gehst du dem hinterher. Und manche Silicon Valley-Propheten winken heftig mit der Unsterblichkeit als Hoffnungsmöhre und machen vor allem sehr gute Geschäfte damit. Das ist gewiss kein Gedanke, der Ihnen fremd ist. Aber wie kalkuliert man denn das ein, wenn man über Hoffnung nachdenkt?
Naja, erstmal, diese Unsterblichkeitsmöhre kostet 500 Milliarden und die ist nur für sehr wenige Esel gedacht. Der Rest der Bevölkerung muss sich irgendwie eine andere Möhre aussuchen. Aber dann ist es eben auch die Frage, ist es die berühmte Möhre, die sozusagen am Stock vor mir hängt, die ich nie erreichen kann? Oder ist es ein realistisches Ziel? Oder ist es vielmehr einfach das, was Václav Havel, der ja lang genug in Gefängnissen saß unter dem Kommunismus, dann sagte, also Hoffnung hat nichts damit zu tun, dass ich weiß, es wird gut. Hoffnung hat was damit zu tun, dass ich weiß, ich tue was Sinnvolles. Ich investiere mein Leben in etwas, was für mich Sinn hat. Und wenn ich das tue, dann habe ich Hoffnung. Und das ist ein Gedanke, dem ich eine Menge abgewinnen kann.
Über den wir mit Sicherheit auch sprechen werden, ausführlich noch. Die Frage ist zugleich, aber zunächst mal dennoch, ist das Prinzip Hoffnung nicht auch in der Vergangenheit ziemlich malträtiert worden mit sinnstiftenden Erzählungen? Sie sprechen es selbst an, die großen Versprechen auf eine bessere, auf eine vielleicht sogar erlösende Zukunft gemacht von den Ideologien und Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts. Das alles hat immer wieder unter der Fahne der Hoffnung in Blut, Krieg, Elend geführt. Was bleibt also von diesem pathetisch aufgerufenen Prinzip Hoffnung?
Naja, davon kann nicht sehr viel bleiben. Und ich meine, Sie zitieren natürlich auch ein sehr berühmtes Buch über Hoffnung. Aber davon kann nicht sehr viel bleiben. Ich meine, Hoffnung war einfach, als Menschen noch einfach religiös sein konnten. Natürlich, da lebt man sein ganzes Leben in der Hoffnung auf ein besseres nächstes Leben und weiß, dies ist nur die Vorkammer zu einem eigentlichen Leben, auf das ich hoffen kann. Aber diese Hoffnung haben säkuläre Menschen heute nicht mehr und ich gehöre dazu. Und wir sehen, das 20. Jahrhundert, das war eigentlich so ein großes Experimentierfeld, wo versucht wurde, diese religiöse Hoffnung durch andere zu ersetzen. Eben durch die kommunistische oder durch die faschistische oder durch die kapitalistische. Aber all diese Ismen sind letztendlich daran gescheitert, Menschen Hoffnung zu geben und manchmal sind sie auch einfach zusammengebrochen. Und deswegen stehen wir heute relativ nackt und ratlos da, wenn wir vor diesem Gedanken stehen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, nirgendwo in Europa wird im Moment so viel gehofft und so inbrünstig gehofft wie in der Ukraine. Und da wird viel mehr gehofft vielleicht als in Deutschland und in Österreich, wo ich lebe. Obwohl die Menschen hier viel mehr haben, es ihnen sozusagen objektiv gesehen, nach allen Kriterien, die man quantifizieren kann, viel besser geht. Aber dann merkt man eben, es liegt eben nicht nur an den Dingen, die man quantifizieren kann. Wenn man hoffen will, dann liegt es auch an anderen Dingen.
Ist Hoffnung in dem Moment zumindest gefährdet, indem sie ein politisches Projekt wird, im Sinne von Ismen aller Arten?
Ja, dann kastelt man sie sozusagen ein. Und außerdem, wenn man sie an ein bestimmtes Ziel bindet, dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn ich sage, ich hoffe jetzt auf dieses politische Ziel oder das politische Ziel, dann wird die Hoffnung auch schon ein Stück schmäler. Das heißt nicht, dass das immer falsch ist. Manchmal muss man sich auch für was investieren. Und was ich auch zum Beispiel so faszinierend finde, für die meisten Menschen, die sich für was einsetzen, die finden wahrscheinlich am Ende ihres Lebens, dass sie damit gescheitert sind, dass sie das nicht durchgesetzt haben, was sie wollten. Denken Sie an die Generationen von Frauen, die fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben oder an all die Menschen, die für die Abschaffung von Sklaverei gekämpft haben. Und es wurde zu ihren Lebzeiten nicht erreicht. Aber wenn die nicht alle gekämpft hätten und wenn die nicht alle den Preis des Scheiterns in Kauf genommen hätten, dann wäre es eben gar nicht passiert. Und dann würden wir heute nicht in Demokratien leben, in denen wir frei sprechen können, ohne unser Leben zu gefährden. Und also dieses Scheitern ist vielleicht gar nicht so tragisch, weil letztendlich kann es doch dazu führen, wenn genug Menschen sich diesem Scheitern aussetzen, dann können Dinge möglich werden, die eben davor nicht möglich waren.
Ihre Generation, Philipp Blom, unsere Generation war über viele Jahre nicht besonders stark im Hoffnung haben und Hoffnung bewahren. Da war die Angst vor dem alles auslöschenden Atomkrieg. Das Waldsterben schien das Ende der Natur anzukündigen. Dann kam die Katastrophe von Tschernobyl. Aber wir haben das, so scheint es im Rückblick, jedenfalls für die, die das alles überlebt haben. Die anderen haben es nicht mehr mitbekommen. Darauf haben sie eben in gewisser Weise auch angespielt. Wir haben das überwunden, haben irgendwie rausgefunden. Es kam dann 1989-90 und plötzlich schien die ganze Welt auf Hoffnung gestellt. Die liberale Demokratie würde sich global heilstiftend verbreiten. Im Rückblick wiederum wissen wir, dass es anders gekommen ist. Aber von damals her gefragt, was war denn passiert? Wie kam die Hoffnung zurück? Warum war das so ein Schlüsselmoment?
Naja, ich glaube, der Schlüsselmoment, den haben Sie erwähnt, das war 1989, als Die liberale Welt, die ja notorisch darin ist, sich für die Guten zu halten, scheinbar gewonnen hatte. Und als das Ende der Geschichte ausgerufen wurde von diesem berühmten amerikanischen Politologen Francis Fukuyama, weil er sagte, ab jetzt würden eben alle Staaten, alle Gesellschaften unwiderstehlich hingezogen werden zu freien demokratischen Marktwirtschaften. Und das ist eben nicht so passiert. Aber damals, ja, damals hatte man tatsächlich in industrialisierten Nationen das Gefühl, wir sind nicht nur nicht durch eine Atombombe umgekommen, sondern wir haben auch das Waldsterben und zum Beispiel das Ozonloch gelöst. Wir haben das tatsächlich dafür eine Lösung gefunden. Wir haben diese Bedrohung überwunden. Die Klimakrise ist ein bisschen anders, weil sie systemischer ist. Also um das Ozonloch zu schließen, musste man nur FCKWs aus Kühlaggregaten verbannen und durch irgendwas anderes ersetzen. Das war eine sehr kleine Lösung, eine kleine technische Lösung für ein großes Problem. So eine kleine technische Lösung haben wir nicht. Heute geht es tatsächlich darum, anders leben und wirtschaften zu lernen. Also die Herausforderung ist viel größer. Aber ja, das ist halt so. Das ist wie eine Generation, die zum Beispiel in einem Weltkrieg lebt und auf einmal findet, obwohl niemand drum gefragt hat, obwohl niemand das wollte, steht man vor einer gigantischen, lebenstransformierenden Herausforderung.
Der Befund für die Gegenwart lautet dann in Ihren Worten, dass wir heute in Gesellschaften leben, aus denen die Hoffnung sich verflüchtigt wie Rauch. Und vielleicht liegt das ja nicht nur daran, dass alle darüber reflektiert haben, dass die Bedrohung durch die Klimakatastrophe systemischer ist, als es die durch das Ozonloch beispielsweise gewesen ist. Also wiederum die Frage, was ist passiert? Warum verflüchtigt sich Hoffnung wie Rauch?
Ja, das ist was ganz Spannendes. Und hier habe ich in dem Buch nicht geschrieben. Ich muss dazu sagen, das Buch habe ich wirklich geschrieben als eine Serie von Briefen an einen dieser jungen Menschen, die zu mir kommt. Und ich habe es deswegen auch versucht, sozusagen nicht zu überfrachten durch wissenschaftliche Untersuchungen und Zitate und all sowas. Aber ich glaube, etwas, was für unsere Gesellschaften wahnsinnig wichtig ist und was wir noch gar nicht so richtig verstanden haben, ist die Tatsache, dass die Entwicklung der Technologie viel schneller geht als die Entwicklung unserer Gesellschaften. Dass wir also konfrontiert sind mit immer neuen, immer stärkeren, immer transformativeren Technologien, die wir gar nicht so schnell verstehen können oder in unsere Kultur, in unser Zusammenleben integrieren oder auch gesetzlich einbetten können, weil sie immer schon drei Schritte weiter ist. Und das heißt, das wird eine Gesellschaft, die sehr auf den Moment fokussiert ist, weil die Zukunft so völlig unvorhersehbar wird, weil sie auch so unverstehbar wird. Und das ist eine Gesellschaft, die auch sehr kapitalistisch konstituiert ist. Das ist an sich nicht böse, aber so ist es nun mal. Und das heißt zum Beispiel auch eine Gesellschaft, die ganz viel Wert legt darauf, dass wir alle Individuen sind, die alle frei sind, unsere Träume zu realisieren. Und ja, die meisten Menschen, denen gelingt das nicht, alle ihre Träume zu realisieren. Ob es daran liegt, dass sie zu faul sind oder nicht fähig genug sind oder einfach an dummen, ungerechten Zufällen liegt. Aber irgendwann steht man dann vor den Ruinen dieses Traums und stellt fest, alles, was mir versprochen worden ist, ist eigentlich nicht eingetreten oder zumindest längst nicht alles. Und das, was ich habe, ist gar nicht so, wie ich mir das dachte. Und natürlich ist das nicht gut dazu, ein sozusagen hoffnungsvolles Verhältnis zu seiner Zukunft aufzubauen. Ich glaube, dafür muss man ein bisschen größer denken. Und das lernen wir halt in unseren Gesellschaften nicht. Und dazu, und das ist eine alte Klage, aber sie ist doch trotzdem sehr wichtig. Soziale Medien verbiegen uns auch enorm und verstellen uns diese Idee von Hoffnung, weil sie unsere Hoffnung halt enorm verkürzt darauf, gewisses Zeug zu haben oder toll auszusehen oder genau das Leben zu haben, was andere auch zu haben scheinen. Und das geht alles durch einen Filter, der dafür da ist, dass irgendjemand Geld an uns verdient. Aber das hat nichts damit zu tun, uns ein anderes und besseres Verhältnis zu unserer Zukunft zu bauen. Und insofern glaube ich, wir leben auch tatsächlich in Gesellschaften, in denen es besonders schwer ist, sowas wie eine vernünftige, für eine intelligente Hoffnung aufzubauen. Und das wird zum persönlichen Projekt sozusagen.
Vielleicht trägt das dazu bei, diese Individualisierung, diese Verkürzung der eigenen Wünsche, dieses Umwandeln von Hoffnung in ein persönliches Projekt, vielleicht trägt das alles dazu bei, dass was anderes noch verloren gegangen ist, was es der Hoffnung zusätzlich dann schwer macht. Hoffnung richtet sich nämlich nicht nur auf Zukunft, sie hat auch ein Verhältnis zur Vergangenheit, wenn ich sie richtig verstehe. Es braucht sowas wie Erinnerungen, die auf einer gemeinsamen Basis besprechbar sind. Und das wird eben schwierig, wenn manche an nostalgisch verzerrte Bilder einer angeblich nur friedlichen, nur sicheren Vergangenheit glauben wollen, andere an eine heroische Nationalgeschichte, die aber ohne Geschichtsklitterung gar nicht zu haben ist, wieder andere lesen die jahrzehntelang so positiv besetzte Geschichte von Aufklärung, Fortschritt, Menschenrechten, also dieses ganze Projekt des Westens als einzige verlogene Geschichte von Ausbeutung und Kolonialisierung und Unterdrückung. Wo, Philipp Blom, wo soll man da ansetzen, wenn es doch für geteilte Hoffnung ein verbindendes Gemeinsames bräuchte? Oder muss man sich einfach damit bescheiden, dass die Hoffnung ein individualisiertes Projekt wird?
Ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage und eine Frage, die für uns immer wichtiger wird in unseren Gesellschaften. Nämlich, wo ist das Minimum von Gemeinsamkeit, das wir brauchen, um überhaupt noch eine Gesellschaft zu sein? Und das ist eine Frage, die normalerweise von Reaktionären gestellt wird und die wollen dann irgendeine Tradition oder eine Leitkultur stark machen oder zurückgehen in die Vergangenheit. Aber es ist ja einfach auch eine anthropologische Frage, dass man weiß, also wenn man miteinander lebt, wenn man eine Gesellschaft hat, dann muss man einander auch ausreichend viel vertrauen können, man muss füreinander ausreichend viel lesbar sein. Man muss auch sich darauf verlassen können, dass die anderen Menschen, mit denen man die Straße teilt oder die Straßenbahn oder den Arbeitsplatz, dass die sich an die Spielregeln halten. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, wenn man das nicht mehr glaubt von anderen Menschen, dann wird es halt richtig schwierig. Und auch da wird natürlich oft Migration sozusagen als symbolisches Problem vorgeschoben. Und da wird gesagt, da sind Menschen mit einer anderen Kultur und einer anderen Hautfarbe und einer anderen Sprache. Die sind nicht wie wir. Wie soll denn das gehen? Aber ich glaube, das hat viel mehr zum Beispiel zu tun mit rasender Entwicklung von Technologien, die unser Leben völlig umkrempeln, von unserem Intimleben, also von unserem Datingverhalten bis zu unserem Arbeitsleben, von wie viel Kontakt wir mit Menschen tatsächlich analog haben, sodass wir uns mit Menschen auseinandersetzen müssen und was wir als geteilt ansehen können. Das sind nicht immer gute Sachen, die man teilt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man in Gesellschaften etwas teilt und letztendlich wäre es wichtig, dass man in Gesellschaften so etwas wie ein gemeinsames Projekt hat. Und das gab es natürlich, aber dieses gemeinsame Projekt, das kam von oben und das wurde auch zum Teil mit Unterdrückung durchgesetzt und deswegen haben sich Menschen dagegen gewehrt und das beendet. Aber das heißt eben jetzt, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie leben in Gesellschaften, die überhaupt kein gemeinsames Projekt mehr haben, sondern nur noch individuelle Projekte. Und was findet man dann? Ja, das ist wie, wir sind alle so wahnsinnig frei und wir dürfen uns alle kleiden, wie wir wollen. Und wir finden dann, oh je, Meinungen sind wie Kleider. Das heißt, man zieht sie nicht an, weil sie objektiv richtig sind oder objektiv wahr sind, sondern weil man vor seinen Freunden gut aussehen will und weil man sich warm halten will. Und dann wird das mit der individuellen Freiheit, die wir immer so feiern, halt auf einmal sehr dünn. Und dann sieht man, wie sich sozusagen durch die Hintertür wieder irgendwelche Kollektive einschleichen oder irgendwelche Gemeinsamkeiten, die aber nicht aus der Gesellschaft oder aus der Gemeinschaft herauskommen, aus den Menschen und ihren Bedürfnissen, sondern die von irgendwelchen Marketing-Executives irgendwo anders entschieden werden. Und das sind zwar auch Gemeinsamkeiten, aber man muss sich halt fragen, was tun die mit uns? Und das ist wahrscheinlich was anderes.
Wenn wir über so ein gemeinsames Projekt sprechen, das dann wieder aus der Gemeinschaft herauskäme und entwickelt würde, sollten wir wahrscheinlich über Geschichten sprechen, also über eine Produktion von Sinn, über das gemeinsame Erzählen einer Geschichte, eines Narrativs, wie man jetzt sagen würde. Und das nimmt in Ihren Überlegungen über ein kluges Verhältnis zur Welt auch viel Raum ein. Worin besteht sie denn, diese Bedeutung sinnstiftender Geschichten für das gemeinsame menschliche Leben?
Ich glaube, das kann man sehr stark daran sehen, wenn man sieht, wie wichtig Geschichten für unser individuelles Leben sind. Wenn Sie jemanden fragen, wer er oder sie ist, dann wird sie anfangen, Ihnen Geschichten über sich selbst zu erzählen, nachdem einmal das Alter und die Funktion sozusagen abgehakt sind. Aber Menschen kommen zusammen. Und du, heute war ich in der Arbeit und da habe ich so und so getroffen und der hat gesagt und ich habe gesagt und der hat gesagt. Und sofort entsteht eine dramatische Situation. Wir denken über uns selbst in Geschichten. Und was ist eine Geschichte? Die ist ja nichts anderes als das, was zum Beispiel jede Nachrichtenreaktion tut. Man sieht sich das Chaos der Welt an und pflückt die paar Sachen raus, die sinnvoll scheinen und die irgendwie eine Geschichte weiterschreiben, die paar Details. Und das wird dann die Geschichte, die man über sich und die Welt erzählt. Aber durch diese Geschichten leben wir. Ich glaube wirklich, das ist so eingebacken in uns, dass wir haben vielleicht drei große Motivationen, die uns antreiben, wenn wir einmal genug gegessen haben und einen Schlafplatz haben. Und das ist einerseits Sex und Begierde, andererseits Angst, also Todesangst und andererseits ein Begehren nach Sinn. Wir wollen diesen Sinn. Wir wollen wissen, dass wir in einem sinnvollen Ganzen leben. Denn was wir da draußen erleben in der Welt, das ist zufällig und sinnlos. Und da kriegen Kinder Krebs und alte Diktatoren sterben umgeben von ihrer liebenden Familie und man merkt, da ist überhaupt keine Gerechtigkeit. Und wenn ich das nur sehe, dann habe ich eigentlich auch keinen Grund, morgens aufzustehen. Aber den Grund schaffe ich mir, indem ich mir eine Geschichte erzähle über die Welt. Eine Geschichte, in der gutes Verhalten belohnt und schlechtes Verhalten bestraft wird. Eine Geschichte, in der es sowas gibt wie eine Folgerichtigkeit von Handeln, die mich auch zu einem Ziel führt. Und das ist natürlich meistens oder sehr oft gar nicht so. Aber nur weil ich diese Geschichten in die Welt hinein projiziere, kann ich auch so handeln und kann ich es doch teilweise wahr machen. Und ich glaube, das ist was enorm Wichtiges. Und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, in der unsere Geschichten genauso stark gekapert sind, wie sie das früher waren. Früher waren es halt Geschichten, die dann oft auf der Bibel beruhten oder auf einer nationalen und nationalistischen Geschichte. Und die wurden Kindern eingetrichtert und das wurden dann die Geschichten in und mit denen sie leben. Heute kommen diese Geschichten halt von Computergames und von großen Blockbustern. Und das heißt, also wir haben auch sehr wenig Freiraum, uns unsere eigenen Geschichten zu erzählen und unsere eigenen Geschichten zu erobern. Das heißt nicht, dass es die Geschichten sind über irgendeine uralte Volksgemeinschaft, die durch nichts verändert werden kann. Das ist nationalistischer Blödsinn und das sind alles Fiktionen aus dem 19. Jahrhundert. Gesellschaften verändern sich und Gesellschaften verändern sich mit den Menschen, die dort sind. Und es gibt keinen Rückwärtsgang in der Geschichte und wir können nirgendwohin zurückgehen. Aber wir können sehen, dass wir mit den Gesellschaften, die wir jetzt haben, doch alle auch letztendlich dieselben Bedürfnisse haben. Und zwar auch das Bedürfnis nach einem geteilten Sinn.
Was wäre
und
denn,
dass es wichtig ist, den zu schaffen.
Philipp Lomm, was wäre denn eine Geschichte, die auf Basis dieser Einsichten erzählt werden kann und auch Chance auf Verbreitung und Akzeptanz hat und nicht ein reines Konstrukt bleibt? Eine Geschichte, die vielleicht stärker und wirkmächtiger wird als die Geschichten, die jetzt schon wieder erzählt werden in manipulativer Absicht. Sie haben ja eben selber deutlich darauf angespielt.
Das ist, glaube ich, die große Frage unserer Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass man als ein Individuum sozusagen finden und schon gar nicht vorschreiben kann, was denn diese wichtige Geschichte sein könnte. Aber ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist für uns, tatsächlich ein Projekt zu haben. Ich glaube auch, wir bemerken im Moment alle, dass wir an einem Scheidepunkt in der Geschichte leben, in dem zum Beispiel unser Hunger für fossile Brennstoffe dabei ist, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Und wir aber auch gleichzeitig sehen, dass der Erfindergeist der Menschheit längst auch andere Technologien geschaffen hat, andere Möglichkeiten zusammenzuleben, die nicht so zerstörerisch sind. Und dass es hier wirklich irgendwann eine Gabelung kommt und die sagt, hierhin geht's in eine Zeit, die noch viel schwieriger ist und die von katastrophalen Entwicklungen gekennzeichnet ist. Und hier geht's in eine Zeit, in der es zumindest eine Chance gibt, dass die Dinge besser werden tatsächlich und dass wir eine klügere Weise finden, miteinander zu leben. Das heißt nicht, dass wir alle morgens aufwachen und bessere Menschen sind und deswegen jetzt es keine Probleme mehr gibt, sondern es heißt einfach, dass wir uns als die interessanten Primaten, die wir geben, nochmal eine Chance geben. Und ich glaube, das wäre schon der Anfang einer Geschichte. Und diese Geschichte führt dann auch ein Stück philosophisch weiter. Denn wir kommen jetzt sozusagen im Westen aus einer großen kollektiven Geschichte, die ist Jahrtausende alt und die heißt, der Mensch ist der Chef von der Natur. Der Mensch ist da, um die Natur zu beherrschen und die Natur tut, was der Mensch will und der Mensch ist da, um seine Projekte durchzusetzen. Und jetzt durch die Klimakatastrophe merken wir, hallo, das war eigentlich ein großes Missverständnis, eigentlich hatten Kulturen, die sich selbst viel mehr als Teil natürlicher Zusammenhänge gesehen haben, viel mehr verstanden über die eigentliche Kausalität. Und vielleicht ist es ja möglich, dass wir uns selbst neu entdecken lernen als natürliche Wesen, als Wesen, die in einem riesigen System leben und auf dieses System angewiesen sind und die Chef von genau gar nichts sind. Wenn wir das schaffen könnten, das wäre, glaube ich, eine aufregendere Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen könnten.
Philipp Blom, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Kühn.
Das Buch von Philipp Blom heißt Hoffnung über ein kluges Verhältnis zur Welt und ist bei Hansa erschienen. Ich bin Ulrich Kühn, bedanke mich sehr für Ihre hoffnungsvolle Bereitschaft, uns interessiert zuzuhören und wünsche noch einen schönen Tag.
MDR Kultur.